Ein Schwerpunktinfo heute, das ausgeht von einer Veranstaltung in Frankfurt, wo es letzten Monat am 18. August um Staatsschutzjustiz und § 129a ging. Es wurde zu Prozessen berichtet und jeweils auch zu dem politischen Kontext, in dem sie stehen. Die politischen Zusammenhänge, aus denen die Angeklagten kommen, wurden erläutert. Wir wollen heute einiges von der Veranstaltung berichten, von den laufenden 129a-Verfahren gegen Lüdgard Hornstein, gegen die Kurden und Kurdinnen, den Börsenprozess und andere. Zunächst die Vorbereitungsgruppe dazu, warum sie die Veranstaltung gemacht haben.
Dieser kapitalistischen Werteordnung nicht ausgehalten. Wir haben gegen technologische Großprojekte wie die WAA in Wackersdorf, gegen die Bedrohung von Natur und menschlichem Leben, die von ihr ausgeht, gekämpft. Wir haben versucht, die Volkszählung zu verhindern, weil sie für den gläsernen Staat die Kontrolle über die Bevölkerung sichern soll, dass alle und alles reibungslos einzuplanen ist. Wir haben Widerstand gegen die Mittelstreckenraketenstationierung, die NATO und die US-Kriegspolitik geleistet. Wir haben für die Zusammenlegung der kämpfenden Gefangenen organisiert, was uns möglich war. Konfrontiert waren wir in diesen Bewegungen immer mit Staatsschutzjustiz und all ihren verschiedenen Bereichen. Was in den 70er Jahren Zug um Zug als Ausnahmerecht in der Fahndung und den Prozessen gegen Genossen und Genossinnen aus den Guerillagruppen legalisiert wurde, ist heute die Realität und die Ausgangsposition für jegliche Form von Fundamentalopposition, Widerstand und antistaatlichen Protest. Wir haben versucht, aus unseren Erfahrungen im Umgang mit der Staatsschutzjustiz zu lernen, und die Veranstaltung heute ist ein Ergebnis davon. Die Veranstaltung ist Teil unserer Solidarität mit den revolutionären Gefangenen und ihrem Kampf.
Zum Einstieg jetzt eine kurze Geschichte des 129a und seiner Vorgängerparagraphen, um die Geschichte der Verfolgung aufzuzeigen und um auch zu sehen, wer vom Vernichtungswillen des Staates jeweils getroffen war. Die Geschichte der Repression fängt natürlich nicht im Kaiserreich an. Es gab sie schon immer, wo Menschen Widerstand geleistet haben, aber die Bismarckschen Sozialistengesetze haben einen Einschnitt markiert und werden als Ausgangspunkt im folgenden Beitrag genommen.
Die Staatsschutzjustiz kannte keine Stunde Null. Es ist eine ungebrochene Tradition, mit der die BRD politische Opposition verfolgt. Nirgendwo sonst existiert ein derart umfassendes polizei- und strafrechtliches Instrumentarium zur Bekämpfung politischer Gegner. Der Paragraph 129 wurde im Jahr 1871 das erste Mal ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Durch die Bismarckschen Sozialistengesetze hatten die Herrschenden die Möglichkeit, jedes Eintreten für sozialistische Ziele als Tätigwerden für eine verbotene Vereinigung nach § 129 zu verfolgen. Der Paragraph blieb auch nach Aufhebung der Sozialistengesetze weiterhin in Kraft. In den 20er Jahren diente der Paragraph vor allem der Verfolgung der KPD. Sie war von November 1923 bis März 1924 verboten. Die politische Justiz der Weimarer Zeit ging so weit, Verleger, Redakteure, Verfasser, Drucker und Setzer von kommunistischen Schriften wegen literarischen Hochverrats zu bestrafen. So wurde zum Beispiel mit Gefängnis von 3 Monaten bis 5 Jahren bestraft, wer an einer geheimen oder staatsfeindlichen Verbindung nach § 129 teilnimmt, die die Bestrebung verfolgt, die verfassungsmäßig festgestellte republikanische Staatsform des Reiches oder eines Landes zu untergraben. Das klingt doch schon fast wie heute. Der § 129 wurde in den 20er Jahren auf fast alle Lebensbereiche angewandt. So wurde zum Beispiel die Auseinandersetzung und Unterstützung von politischen Gefangenen schon damals als eine Art von Unterstützung für eine kriminelle Organisation gewertet. Dazu ein Zitat aus dem Urteil: Die Rote Hilfe ist eine kommunistische Hilfsorganisation, deren Hauptaufgabe es ist, die Familien von politischen Flüchtlingen und Gefangenen zu unterstützen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Mitglieder der KPD in ihrem Entschluss, sich für hochverräterische Ziele des erstrebten gewaltsamen Umsturzes einzusetzen, gefördert und gestärkt werden. Die Rote Hilfe leistet auf diese Weise praktische Hilfsarbeit für die Revolution. Während des Nazifaschismus blieb der Paragraph 129 zwar in Kraft, war aber selbst entbehrlich geworden. Die meisten Anarchistinnen und Kommunistinnen wurden mit sogenannten Schutzhaftbefehlen in KZs interniert, wo sie physisch vernichtet wurden. Zum offenen Belagerungszustand im Faschismus erklärte Landgerichtspräsident Dietrich schon 1933. Die restlose Ausrottung des inneren Feindes gehört unzweifelhaft zur Wiederherstellung der deutschen Ehre. An ihr kann der deutsche Strafrechtler durch großzügige Auslegung des Strafgesetzbuches teilnehmen. Nach der militärischen Zerschlagung des Hitlerfaschismus und dem Ende des alliierten Besatzungsstatuts ging die BRD-Regierung daran, ein umfassendes neues Staatsschutzrecht festzuschreiben. Unter anderem wurde auch der Straftatbestand der Unterstützung, zum Beispiel der KPD, als Tathandlung eingeführt. Tausende Kommunisten und Kommunistinnen wurden in dieser Zeit wieder verfolgt, eingesperrt und abgeurteilt. Die KPD wurde 1956 verboten, die FDJ schon 1954. 300.000 Verfahren nach 129 gegen Kommunisten und Kommunistinnen wurden eingeleitet. Wiederum konnten selbst völlig legale Akte praktischer Solidarität mit Mitgliedern illegaler Organisationen nach § 129 verfolgt werden. Wiederum zeigte sich die Niedertracht und der Erfindungsreichtum deutscher Richter und Staatsanwälte. Das Anstecken einer roten Nelke am 1. Mai oder das Geldsammeln für Pionierlager wurde strafbar. Nach Notstandsgesetzen, Studentenbewegung und radikalen Erlass wurde Ende der 60er Jahre der § 129 wieder zu einem der wichtigsten Mittel der Herrschaftssicherung gegen die aufkommenden militanten und bewaffneten Gruppen. 1976 wurde der § 129a eingeführt. Wie in den 50er Jahren konnte und kann nun das Malen eines fünfzackigen Sterns, das Aufstellen von Spendenbüchsen für Gefangene aus der RAF wieder als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden. Der 129a legt juristisch fest, mit welcher Strafhöhe, welchen Verfolgungs- und Ermittlungsmethoden die Unterstützung von bzw. die Werbung für oder die Mitgliedschaft in einer angeblich terroristischen Vereinigung geahndet werden. Ausgehend vom Begriff der terroristischen Vereinigung wurde das Haftrecht verschärft. Gleichzeitig einher ging eine Einschränkung der Rechte der Verteidigung in solchen Verfahren. 1977 kam zu all dem noch das Kontaktsperregesetz. In diesem Gesetz werden § 129a Gefangene in bestimmten Situationen vollkommen isoliert und unter absolute Verfügungsgewalt des Staates gestellt. 1978 wurde mit dem 4. Antiterrorgesetz der Verteidigerausschluss erleichtert. Seit dem Stammheimer Prozess 75 gegen Gudrun Ensslin, Jan-Karl Raspe, Ulrike Meinhof und Andreas Bader wurde der Paragraph über 25 Mal verändert und erweitert. Staatsschutzsenate an den bis jetzt noch 11 Oberlandesgerichten der BRD, die automatisch Prozesse nach 129a verhandeln, sind auf politische Verfahren spezialisiert. Wie der Name schon sagt, haben sie die Funktion, den Staat gegen politische Angriffe und Konflikte zu schützen. Das erledigen sie in routinierter Aburteilung, stecken die Angeklagten in den Knast, um sie von politischer Auseinandersetzung abzuschotten und durch Allmacht abzuschrecken. Die Staatsschutzsenate greifen auf exemplarische Urteile des Bundesgerichtshofes oder anderer Oberlandesgerichte zurück, in denen bereits organisierte Gruppen als terroristisch abgeurteilt und kriminalisiert wurden. Jeden neuen politischen Ansatz, über den sie verhandeln, setzen sie dann nur noch ins Verhältnis zu den bereits gerichtsbekannten terroristischen Vereinigungen. Thank you.
12. April 1989. Während des Hungerstreiks der kämpfenden Gefangenen in den BRD-Knästen für ihre Zusammenlegung und für die Freilassung der Haftunfähigen gab es einen Angriff auf die Frankfurter Börse. Kurz vor der Eröffnung der Börse morgens wurde sie gestürmt und mit Molotow-Cocktails wurde das technische Gerät dort zerstört. Kurz nach der Aktion wurden drei Menschen, Gabi Hanka, Sigi Happe und Sven Schmidt, festgenommen. Und knapp zwei Monate später noch ein vierter, Stefan Pfeifel. Ihnen allen wurde in den Anklagepunkten des jetzt gegen sie laufenden Verfahrens vorgeworfen, schwere Brandstiftung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Unterstützung der RAF. Das Verfahren läuft in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht seit Februar und auf der Veranstaltung, die in Frankfurt lief, gab es von zwei Anwälten aus dem Prozess den aktuellen Stand des Verfahrens.
Jetzt vor anderthalb Wochen zu einer Abtrennung gekommen, das heißt gegen den Stefan wird jetzt getrennt weiterverhandelt und gegen die anderen drei getrennt. Politisch war es bisher so, dass der Senat das Verfahren durchgezogen hat und hat sich bemüht, jedes politische Moment, insbesondere auch den Hungerstreik, aus dem Verfahren rauszuhalten. Es kam, obwohl ja die Aktion auch im Hungerstreik stattgefunden hat und auf dem Hintergrund, dass überhaupt Anlass für die Aktion war, es kam dann nach der Osterpause von uns, als das Gericht mehr oder weniger mit seiner Beweisaufnahme fertig war, ein größerer Antrag, wo wir uns bemüht haben, diesen Aspekt wieder in das Verfahren reinzutragen. Der sah so aus, dass wir beantragt haben, unter anderem die Ladung von Gefangenen, das war in dem Fall Helmut Pohl und Karl-Heinz Tilwo, und von dem Schweizer Psychiater Binzwanger, in erster Linie die drei zu den Haftbedingungen, die sie seit fast 20 Jahren in der BRD an politischen Gefangenen exekutiert werden. Ein zweiter Komplex in dem Antrag befasste sich mit der konkreten Situation im Hungerstreik und zum Zeitpunkt, in dem die Aktion stattgefunden hat. Dazu waren verschiedene Staatsvertreter als Zeugen benannt und sollten geladen werden, unter anderem eben auch der Staatssekretär im Bundesjustizministerium Kinkel, Homba und andere. Zum Beweis dafür, was wir damit unter Beweis stellen wollten, war, dass die Staatsseite von vornherein nicht beabsichtigt hatte, im Streik den Forderungen von Gefangenen nachzugehen, dass sie von vornherein sich nur immer taktisch verhalten haben, auch wenn sie nach außen hin behauptet haben, sie würden verhandeln, was Kinkel eben insbesondere gemacht hat, dass eben von vornherein für sie klar war, dass sie die harte Linie da durchziehen wollen und dass eben auch am 12.04., an dem Tag, an dem die Aktion gegen die Börse stattgefunden hat, schon von mehreren die Äußerungen dann gefallen sind, dass eben dann zum Zweifel eben auch eben tote Gefangene in Kauf genommen werden müssten. Dieser Antrag ist vollkommen komplett abgelehnt worden vom Gericht mit der absurden Begründung, dass für das Verfahren nicht erheblich wäre, also keine Rolle spielen würde, was natürlich absurd ist, weil die Aktion ja auch nach nach den Erklärungen, nach der Anklage, auch genau auf dem Hintergrund vom Hungerstreik stattgefunden hat und das auch Anlass dafür war. Es gab nochmal einen zweiten Versuch, jetzt unmittelbar nach der Abtrennung von dem Verfahren nochmal diesen Punkt reinzubringen, in dem die Ladung von Eva beantragt worden ist, im Zusammenhang mit Behauptungen vom Gericht zu Strukturen von der RAF und so weiter. Über den Antrag ist noch nicht entschieden worden. Ja, soweit ist eigentlich im Moment der Stand bei uns dreien.
Bei Stefan ist insoweit eine besondere Situation, als ja bei ihm auch der Staatsschutzsenat hier in Frankfurt so tut, zumindest noch, als ob die Täterschaft bezüglich Börse bei ihm nicht so ganz erwiesen wäre. Wir hatten ja im Laufe des Prozesses herausbekommen, dass verschiedene Lichtbildvorlagen bei Zeugen stattgefunden hatten. Und Stefan ist ja der gewesen von den Vieren, der erst 2 Monate nach der Börsenaktion festgenommen wurde, weil ihn angeblich eine Tatzeugin wiedererkannt haben will. Und dieser Zeugin sind Lichtbilder vorgelegt worden, noch am Tattag, aus einer Kartei hier des Polizeipräsidiums. Das war nicht aktenkundig gemacht worden, das ist erst im Laufe des Verfahrens herausgekommen. Die beteiligten Polizeibeamten haben dazu teilweise Aussagen gemacht. Als es brenzlig wurde, wurde ihnen die weitere Aussagegenehmigung von ihrem Dienstherrn verweigert. Und es wurde auch verweigert, diese Kartei, die dann Gericht und Verteidigung überprüfen wollten. Denn unsere Theorie ist, diese Zeugin hat die Kartei durchgeschaut am Tattag. Sie sagt, sie hat verschiedene Bilder herausgelegt und gesagt, vom Typ her kann es jemand von denen gewesen sein. Und unsere Theorie ist, und das ist ja, wenn man Stefan kennt, wenn man weiß, was er gemacht hat, wo er politisch steht, ist unsere Theorie, dass natürlich von ihm auch ein Bild in dieser Kartei war, dass die Zeugin eben gerade nicht erkannt oder wiedererkannt hat.
Thank you.
Radio Dreieckland Schwerpunktinfo. Schwerpunktinfo zum Paragraph 129a und zur Staatsschutzjustiz allgemein. Unsere Telefonnummer im Studio 31028 in Freiburg. Wir berichten von der Veranstaltung, die in Frankfurt stattgefunden hat am 18. August, in der unter anderem verschiedene derzeit laufende 129a-Verfahren Thema waren. Ein Verfahren war auch Thema, wo die Angeklagte, die verurteilt inzwischen frei ist, das Verfahren gegen Ingrid Strobel. Edith Lunnebach, die Anwältin von der inzwischen Freigelassenen, gab einen Rückblick auf den Kontext des Verfahrens gegen Ingrid Strobel, den Themenkomplex, der den Rahmen für die Razzien und Festnahmen 1987 gebildet hat.
Der Prozess Ingrid Strobel war also eine Auswirkung der Razzia, die Ende 1987 stattgefunden hatte. Es waren also sehr viele Wohnungen und Objekte, die durchsucht worden waren. Interessant oder auffällig war an dieser Razzia, an dieser Kampagne, dass es sich erstmals überwiegend, also zu 99%, gegen Frauen richtete. Das war also mit auch ein Punkt, der später in der Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig war. Sehr viele Frauen haben sich da speziell engagiert in dem Bereich. Das war erklärbar dadurch, die Straftaten, die vorgeworfen waren, zum einen Anschläge auf Objekte der Adlerwerke waren, wo es um die illegale und ausbeuterische Beschäftigung von südkoreanischen Arbeiterinnen ging. Zu diesen Anschlägen hatten sich die Rote Zora bekannt. Es ging unter anderem auch um Anschläge der Roten Zora gegen gentechnische Einrichtungen und es ging dann auch um einen Brandanschlag gegen das Lufthansa-Gebäude, mit dem die Beteiligung der Lufthansa an der Abschiebung von Ausländern und auch an dem Transport, an dem Sextourismus, an dem Transport von Frauen aus dritten Weltländern hier in die Bundesrepublik thematisiert worden war. Dieser ganze Themenkomplex war es also, der hier vorgeworfen war, und es war also vor allen Dingen Frauen betroffen. Das Zweite, was auffällig war und was vielleicht noch in Erinnerung ist in Bezug auf diese Razzia, war, dass es erstmals zur Begründung dieser Durchsuchung der Begriff anschlagsrelevante Themen in die Debatte geworfen war seitens der Bundesanwaltschaft. Es hieß also, dass es ausreichend sei, um in den Verdacht im Zusammenhang mit diesen Straftaten zu geraten, dass es ausreichend sei, dass sich jemand in die Nähe der Beschäftigung mit anschlagsrelevanten Themen gebracht hatte. Unter anderem war das also ein Grund, weswegen auch das Genarchiv, also ein Archiv in Essen, was sich mit dem Kampf gegen die gentechnischen Methoden beschäftigt, durchsucht worden war. Da reichte es in den Durchsuchungsbeschlüssen also jeweils aus zu sagen, das ist jemand, der beschäftigt sich kritisch zu diesen Themen und hat damit eine Nähe zu den Anschlägen, heißt die in irgendeiner Form gut, weil er sich damit kritisch beschäftigt, und das reichte also als Begründung aus. Diese beiden Sachen waren also neu und hatten schon von Anfang an zu einer sehr großen Öffentlichkeit, Gott sei Dank, in Bezug auf diese Durchsuchungen geführt. Gut, das alles hat den Staatsschutzsenat, den 5. Senat des Oberlandesgerichts Düsseldorf nicht beeindruckt. Und sie sind in ihrer Verurteilung davon ausgegangen, dass Ingrid den Wecker gekauft hat, dass der Weckerkauf alleine zwar nicht ausreichend sei, dass aber aufgrund der Umstände des Weckerkaufes sie bösgläubig den Wecker gekauft hat, also in Kenntnis eines möglichen späteren Verwendungszwecks bei dem Lufthansa-Anschlag. Das Urteil hat sich nicht besonders unterschieden von vielen anderen Urteilen in 129a-Verfahren. Es ist inzwischen so, das hat die Frau aus der Prozessgruppe eben ja schon berichtet, dass in den Urteilen im Grunde genommen nur noch abgeschrieben wird. Man hat so bestimmte Textbausteine, die RZ ist das und das, die RAF ist das und das und beschäftigt sich mit dem und dem. Da sind schon mal 100 Seiten der Urteilsbegründung da man dann mit weg, die sich also mit der Sache selber überhaupt nicht beschäftigen. So war das also auch in Ingrids Fall. Und aus den Umständen des Weckerkaufs, das sind 2 Seiten des Urteils, die dann als Begründung ausgereicht haben für 5 Jahre Haft, wurde dann gesagt, sie hat sich verdächtig gemacht, irgendwie wird sie schon etwas davon gewusst haben, dass dieser Wecker später als Zündzeitverzögerer dienen sollte, und deswegen war das also Beihilfe zu einer Sprengstoffexplosion und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung der revolutionären Zellen. Von der Revision hatten wir uns nicht sehr viel versprochen, weil die Revisionen in den politischen Strafverfahren in der Regel nicht zugunsten der Angeklagten ausgehen. Der BGH hat in einem einstimmigen Beschluss, also die 5 BGH-Richter hat in einem einstimmigen Beschluss im Juni diesen Jahres dennoch das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben. Ich denke nicht, und das zu deiner Frage, dass das also ein Ausdruck einer Liberalisierungstendenz beim dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofes ist. Ich habe deswegen anfangs gesagt, das Urteil von Ingrid unterscheidet sich nicht sehr viel von anderen Urteilen oder ist nicht also weniger gut in Anführungszeichen begründet als andere Urteile. Wir waren immer der Meinung, dass es politische Entscheidungen sind, die auch vom dritten Strafsenat getroffen werden, des Bundesgerichtshofs. Es gibt ja nur einen, es ist ja eine sehr einheitliche Rechtsprechung, es gibt nur diesen einen dritten Strafsenat, der alle politischen Sachen entscheidet und die haben halt ihre Linie auch drauf. Frage also, warum ist es aufgehoben worden, das Urteil? Eine Rolle spielt dabei ganz sicherlich die große Öffentlichkeit. Ich würde das so formulieren, dass es aufgrund des starken Drucks in der Öffentlichkeit, aufgrund des starken Interesses in der Öffentlichkeit, dem Bundesgerichtshof möglich war, im Rahmen dieses Staatsschutzsystems möglich war, dieses Urteil aufzuheben. Es war also eine Sache, die nicht allzu sehr im Grunde erstaunt hat. Sehr viele Liberale haben aufgeatmet und haben gesagt, ja, endlich haben sie es kapiert, das hat nicht ausgereicht. Ich denke aber, dass, wenn man den Beschluss selber liest, man sagen muss, dass der Bundesgerichtshof in diesen Beschluss reingeschrieben hat, an die Adresse des Oberlandesgerichts gerichtet, ihr habt das Urteil nicht genügend begründet, ihr hättet es aber besser begründen können. Und wenn ihr dazu Feststellung getroffen hättet, dann hätten wir das Urteil auch gehalten.
Mit anderen Worten also, wenn diese geistige Nähe in dem Urteil besser nachgewiesen wäre oder wenn andere Urteile entsprechend formuliert sind, dann ist auch eine entsprechende Verdachtsverurteilung nach wie vor möglich. Der Prozess in Stuttgart-Stammheim gegen Luitgard Hornstein aus Düsseldorf. Wir berichten regelmäßig darüber im Info und im Knastfunk. Jetzt ganz kurz. Luiti war schon verurteilt zu 4 Jahren, hätte diese Strafe schon am 1.98 abgesessen, wäre also draußen. Es wird ihr allerdings erneut der Prozess gemacht. Sie soll verurteilt werden, weil sie angeblich an einem Anschlag 1986 auf die Rüstungsfirma Dornier am Bodensee beteiligt gewesen sein soll. Ein Anschlag, den sie zusammen mit anderen Düsseldorfern und Düsseldorferinnen durchgeführt haben soll, mit den schon Verurteilten Christian Kluth, Andrea Sievering und Rico Praus. Diese drei haben sich in dem laufenden Verfahren auch schon geäußert und auch versucht, den Vorwurf gegen Luitgard zu entkräften. Sie hätten mit der Planung und Ausführung dieses Anschlages allesamt praktisch nichts zu tun, politisch sehr wohl. Zum Prozessverlauf. Jetzt nichts weiter, hört dazu regelmäßig Info und Knastfunk, da werden wir kontinuierlich berichten zu dem Prozess. Wir wollen jetzt auf einen anderen wichtigen Aspekt in dem Zusammenhang eingehen, und zwar war bei der Frankfurter Veranstaltung auch Thomas Kilper anwesend. Thomas war im selben Zusammenhang wie Luitgard verhaftet worden. Ihm, wie den anderen, wurde vorgeworfen, Mitglied einer kämpfenden Einheit Düsseldorf-Kiefernstraße zu sein. In den Konstruktionen der Bundesanwaltschaft bilden die kämpfenden Einheiten eine sogenannte Ebene der RAF. Die Bundesanwaltschaft unterscheidet da ja immer zwischen der Kommandoebene einerseits, dann der Ebene der kämpfenden Einheiten und drittens den Gefangenen im Knast als sogenannte Ebenen der RAF. Und zu diesen Konstruktionen, diesen Behauptungen der Bundesanwaltschaft und der Gerichte, die dem ja meistens folgen, äußerte sich Thomas Kilper, der mittlerweile auch wieder draußen ist auf der Veranstaltung. Er ging auf die Unterschiede zwischen dem vom Staatsschutz immer wieder behaupteten organisatorischen und dem andererseits politischen Zusammenhang zwischen der Guerilla, der RAF einerseits und dem im Gegensatz dazu nicht illegal operierenden Widerstand ein.
Hier im Raum sitzen wahrscheinlich über 100, 200, die diese Diskussion wollen, die Diskussion, wie wir hier eine Politik entwickeln können, die die Verhältnisse umwälzen. Allein diese Diskussion zu führen, 30 Monate Knast im Urteil, das spricht eigentlich für sich. Und trotzdem war das natürlich der Bundesanwaltschaft nicht genug. Die wollte Mitgliedschaft, die wollte aus mir ein Mitglied machen. Und dafür nimmt sie ihr Konstrukt, ihr Lügengebäude, dass es eine Gesamtstrafe gäbe. Also so war die Verhaftung auch von mir gelaufen, unter diesem Vorwurf praktisch, dass ich ein Mitglied in der RAF wäre, in der zweiten Ebene der RAF, dass die RAF eben sogenannte Kommandoebenen hätte, daneben kämpfende Einheiten hätte und als dritte Ebene die Gefangenen hätte. Und das ist einfach nicht wahr. Die Guerilla, die RAF, ist eine illegal bewaffnete Gruppe, die hier aus dem Untergrund heraus den Staat angreift. Und zu der Gruppe haben verschiedene Menschen ein Verhältnis. Und das ist für mich und für einige andere, die auch zum Teil dann in der Kiefernstraße in Düsseldorf wohnen, so, dass wir mit denen zusammen kämpfen wollen, dass wir den politischen Zusammenhang mit der Guerilla wollen. Und das ist genau das, was der Staatsschütze auch weiß und woraus er dann macht: Du willst den politischen Zusammenhang, also bist du im organisatorischen Zusammenhang. Aber dieser organisatorische Zusammenhang, dass wir eine Organisation wären, ist einfach eine Lüge. Wir sind nicht mit Illegalen im Untergrund, die bewaffnet kämpfen, zusammen in einer Organisation. Also der Vorwurf und die Anklageschrift dann auch, also ich bin im September 88 verhaftet worden. Der Haftbefehl war also Mitgliedschaft, wegen Mitgliedschaft in der RAF, in der sogenannten zweiten Ebene, als ein Mitglied, und zwar ein führendes Mitglied einer kämpfenden Einheit. Und ich hätte praktisch die kämpfende Einheit, die sich bildet aus Chris Kluth, Lüthi Hornstein und Andrea Sievering und Rico Braus, die hätte ich nach ihren Verhaftungen, also Andrea und Rico waren 87 verhaftet worden, am selben Tag wie Ingrid Strobel übrigens. Ich hätte diese kämpfende Einheit nach den Verhaftungen fortgeführt und hätte dann versucht, neue Mitglieder in Düsseldorf zu werben. Das haben sie hochgezogen, allein an Funden von Briefen und Diskussionspapieren, sowohl einerseits bei mir in der Wohnung an dem Tag, wo ich festgenommen worden bin, also Briefe, aus denen hervorgeht, dass ich mich um den Aufbau revolutionärer Strukturen bemühe, dass ich das will, dass ich die revolutionäre Organisierung im Widerstand anpacken will. Das geht aus den Briefen hervor und daraus haben sie eben das konstruiert. Und der Hintergrund ist einfach und der Ansatzpunkt, und der tauchte dann auch in der Anklage gegen mich auf, der war einfach, dass ich Chris und die anderen drei sehr gut und sehr lange kenne, dass wir befreundet sind, dass ich zusammen mit denen auch gewohnt habe. Und so hieß zum Beispiel unter dem Punkt Mitgliedschaft in der RAF, in der Anklageschrift Nummer 1, also Punkt 1, wohnte im selben Haus auf der Kiefernstraße. Also das haben sie praktisch zum Anklagepunkt gemacht, dass ich mit den dreien zusammen in der Kiefernstraße 1 gewohnt hatte. Und daraus wird einfach deutlich, was sie angreifen, sind unsere Beziehungen, dass ich auch nicht losgelassen habe von den Beziehungen zu denen, was sich zum Beispiel darin ausgedrückt hat, dass ich Chris und Lüthi im Knast besucht habe und es wurde dann im Prozessverlauf auch ein Punkt, den sie angegriffen haben.
When apples still grow in November, when blossoms still bloom from each tree, when leaves are still green in December, it's then that our land will be free.
I wander her hills and her valleys, and still through my sorrow I see a land that has never known freedom, and only her rivers run free. I drink to the death of her manhood, those men who'd rather have died than to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights where denied. Oh, when what burns where the flame used to be? Are you gone like snows of last winter? And will only our rivers run free? Life, but we're crying. How mellow the wine, but it's dry. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the breeze, but it sighs. What good is in youth when it's aging? What joy is in eyes that can't see, when there's sorrow in sunshine and flowers, and still only our rivers run free.
Only our rivers run free, nur unsere Flüsse sind frei. Ein Lied von den Wolftones, einer irischen Gruppe, die Texte macht zum irischen Befreiungskampf, zum Kampf auch der IRA, der irisch-republikanischen Armee. Um diesen irischen Befreiungskampf ging es im nächsten Beitrag auf der Veranstaltung in Frankfurt. Seine Kriminalisierung wird jetzt aktuell in dem Verfahren gegen zwei Iren in Düsseldorf versucht, gegen Jerry Hanratty und Jerry McGough. Ihnen wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, an Anschlägen gegen Einrichtungen der britischen Rheinarmee in den Jahren 1987 und 88 beteiligt gewesen zu sein und der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz wegen Waffen, die bei ihrer Festnahme gefunden wurden. Die Kriminalisierungsversuche der Bundesanwaltschaft laufen hier allerdings nicht mittels des Paragraphen 129a.
Sondern über ein Instrument, das Sie sich gleichzeitig damit geschaffen haben, nämlich einem Paragraphen 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zuständigkeiten regelt von OLG und Bundesanwaltschaft für diese Verfahren. Und was gleichzeitig bedeutet, dass damit die Bundesanwaltschaft und auch das OLG die Möglichkeit hat, direkt den Katalog der 129a Straftaten auf ausländische Organisationen anzuwenden. Und es wurde auch am ersten Prozesstag mit einem Antrag der Verteidigung gefordert, dass aus der Anklageschrift jene Passagen gestrichen werden, die sich mit der IRA, mit der angeblichen Mitgliedschaft der beiden in der IRA und mit dem, ja eigentlich erstmal hauptsächlich mit den beiden Sachen beschäftigten, weil sie darin eine erhebliche Vorverurteilung sehen und diese Geschichten erstmal nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Dieser Antrag wurde vom Gericht, ohne auf die Hintergründe einzugehen, die von dem Verteidiger und vor allen Dingen von Jerry Henretti in einem einstündigen Erklärung zur Situation des Befreiungskampfes in Irland erklärt worden, wurde ohne Begründung abgelehnt, aus rein formalen Gründen. Und damit wurde deutlich, dass es dem Gericht, wie auch der Bundesanwaltschaft, in diesem Prozess darum geht, auf der einen Seite diesen Prozess tatsächlich mit all ihren politischen Vorwürfen zu führen und gleichzeitig der Verteidigung bzw. den Angeklagten die Möglichkeit zu nehmen, diesen Prozess tatsächlich auch als einen politischen Prozess zu führen. Und ja, das erstmal soweit zum ersten Prozesstag. Es ist erstaunlich, dass am ersten Prozesstag auch direkt schon die Anklageschrift vollständig verlesen werden konnte, also der Anklagesatz vollständig verlesen werden konnte.
Bei dem Prozess gegen die zwei Iren handelt es sich um den zweiten Versuch, eine ausländische Befreiungsbewegung hier in der BRD zu kriminalisieren. Zum ersten Mal wurde das im Prozess gegen die Kurden und Kurdinnen in Düsseldorf versucht, also der Kriminalisierungsversuch gegen die PKK, gegen die kurdische Arbeiterpartei. Auch dieser Prozess läuft noch. Dazu jetzt als Abschluss auch nochmal eine kurze Schilderung von Hussein, der selber Angeklagter in diesem Prozess ist und 2 Jahre im Knast saß.
Kurz zur Konstruktion. Im Gegensatz zu dem, was hier immer von Gesamtraf und Gesamtorganisation gesprochen wird, heißt es bei uns, und das ist das Wichtige, in unserem Konstrukt, die terroristische Vereinigung ist eine Teilorganisation der PKK. Das ist auch einer der Kernpunkte der Anklage. Die PKK als Ganze kann hier nach bisherigem Recht nicht als terroristische Vereinigung angeklagt werden, weil sie nachgewiesenerweise eine Auslandsorganisation ist. Und aus diesem Grund konstruieren sie eine selbstständige Teilorganisation terroristischer Vereinigung zu einer terroristischen Vereinigung und packen uns einzelne Angeklagte jetzt in diese Konstruktion herein. Wir, das kann ich auch vielleicht ganz kurz sagen, zu diesem Prozess, dass dies ein Prozess ist, der auf jeden Fall eine Pilotfunktion hat. Dies ist ein Pilotverfahren, einfach auch vor dem Hintergrund, dass hier zum ersten Mal eine ausländische Befreiungsbewegung mit diesem, ja, inzwischen wohl Allzweckwaffe 129a angegriffen wird, dass hier zum ersten Mal in diesem Prozess eine ausländische Organisation als terroristische Vereinigung festgemacht werden soll und entsprechend dann mit den entsprechenden Konsequenzen dann behandelt wird. Das ist aber nicht der einzige Pilotfunktion dieses Verfahrens. Weitere Punkte sind, dass in diesem Prozess zum ersten Mal der sogenannte Kronzeuge auftreten wird, also ein Zeuge, der selbst angeklagt ist in einem anderen Prozess, der dann entsprechende Aussagen gemacht hat oder mit den Worten der Bundesanwaltschaft zu machen, der die Anklage rund gemacht hat. Und dieser Kronzeuge soll in diesem Prozess auftreten, aber, und das ist das Besondere, den Kronzeugenrabatt hat er schon im Voraus bekommen. Er ist in Berlin verurteilt worden für einen Mord zu 5 Jahren, wo es normalerweise klarere und also härtere Urteile gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, auf den ich ein bisschen umfassender eingehen möchte, ist, dass in diesem Prozess zum ersten Mal Straftaten, angebliche Straftaten angeklagt werden im Ausland, konkret im Libanon, obwohl weder Bundesbürgeropfer noch Beteiligte gewesen sind, noch irgendeine bundesrepublikanische Einrichtung Ziel dieser angeblichen Straftat gewesen ist. Sprich, hier wendet die Bundesrepublik ihr Recht zum ersten Mal in einem anderen Land ein, speziell im Libanon. Begründung oder die kurze Begründung, wenn ich mich jetzt verplappere, kann Martin helfen, der ist auch in unserem Prozess Anwalt. Aber Edith auch. Begründung ist, dass der Libanon kein Rechtsstaat sei. Also kurz, dass der Libanon kein Rechtsstaat sei und aus diesem Grund diese Straftaten nun von der Rebmannschen Behörde hier angeklagt werden können. Dies ist in diesem Fall, hat eine ganz konkrete Polyot-Funktion, denn wenn dieses Ding hier durchgeht, dann bedeutet das morgen für alle anderen Befreiungsbewegungen, die sich hier in diesen Breiten aufhalten, dass sie für angebliche terroristische Aktivitäten und, um hier Jerry Adams zu zitieren, was Terrorismus ist, ist ja ziemlich umstritten und mit den Worten von Jerry Adams, also dem Vorsitzenden des Sinn Féin, des einen Freiheitskämpfer sind des anderen Terroristen. Sprich, Befreiungsbewegungen oder Vertreter von Befreiungsbewegungen können für ihre Aktivitäten, für ihren Kampf in ihren Ländern hier angeklagt werden. Und das ist ein wesentlicher Punkt dieser Anklage und ein wesentlicher Teil der Konstruktion, den sie hier versuchen durchzudrücken. Es gab und gibt noch einen Haufen anderer Kuriositäten in diesem Verfahren. Ich will nicht ausführlich darauf eingehen. Kurdenkäfig, ein Stichwort, ist bekannt. Sie wollten mit diesem Prozess zumindest zu Anfang durchsetzen, dass die Angeklagten, also eine neue Verschärfung, was die Verteidigungsrechte von Angeklagten betrifft, indem Angeklagte hinter einer Plexiglasscheibe gestellt worden sind, ein langer Widerstand, viel Kritik und viel Öffentlichkeit haben nach 4 Monaten geführt, dass das Ding gefallen ist. Trotzdem war schon mal drin und kann durchaus in der Zukunft in anderen Prozessen noch einmal wieder reingebracht werden.
Wir werden die Sonne sehen, wenn die Nacht am tiefsten ist.